Heinrich Kultur Medien, der Podcast.
Wolfgang Schmid hat in Gabersee Krankenpfleger gelernt, war lange Jahre Lehrer an der angeschlossenen Fachschule und ist ohne Schmäh mit Leib und Seele dabei, wenn er über die Geschichte der Psychiatrie in Gabersee erzählt. Dass es diese Psychiatrie noch in ihrer heutigen Form gibt, mit den Backsteinhäusern in einer Parklandschaft, ist auch dem Denkmalschutz zu verdanken. Mittlerweile gibt es zwar einen funktionalen Neubau mit Krankenhaus und Psychiatrie, aber die einzelnen Pavillons haben seit 140 Jahren ihre herausragende Stellung und Bedeutung behalten. In einem dieser Pavillons ist das Psychiatriemuseum untergebracht. Die Anlage wurde von dem führenden Psychiater der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geplant, von Dr. Bernhard von Gudden. Der hat, lax gesagt, dabei aber eine Psychiatrie aus der Nähe von Leipzig kopiert und in Gabersee projektiert. Gudden ist aber auch aus einem anderen Grund noch heute bekannt. Er war der Arzt, der Inzanchini, also König Ludwig II., für regierungsunfähig erklärte. Wolfgang Schmid.
Das hat eben praktisch der oberste Psychiater machen müssen. Er hat gesagt, er hat im Prinzip eine psychische Erkrankung und deshalb ist er regierungsunfähig. Und darum hat man letztendlich versucht, dieses Enthebungsverfahren voranzutreiben und am 12. Juni 1886 haben sie ihn praktisch im Schloss Neuschwanstein festgesetzt und zusammen mit diesem Gudden ist er dann in Schloss Berg untergekommen und in der gleichen Nacht noch sind beide angeblich bei einem letzten Spaziergang ertrunken. Die offizielle Version war, König Ludwig II. Wollte Selbstmord begehen und Gudden wollte ihn dabei aufhalten oder davon abhalten und dann sind beide letztendlich auf ungeklärte Weise ums Leben gekommen. Ertrunken. Mystisch, weil man ja gewusst hat, beide waren vortreffliche Schwimmer, für die damalige Zeit eher ungewöhnlich, und der Starnberger See ist an dieser Stelle nur knietief. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, die Königtreuen haben immer gesagt, das waren die Preußen. Man weiß es nicht, also man kann es nicht sagen. Aber was man sagen kann, Gudden war zur damaligen Zeit ein hervorragender Psychiater, der ganz weit schon voraus war, der zum Beispiel die sogenannte No-Restraint-Therapie gefordert hat. Das heißt, keine gewalttätigen Maßnahmen gegenüber Patienten. Und die waren damals gang und gäbe. Man hat also die Leute wirklich mit, sage ich mal, ja, komischen Methoden malträtiert etc., die nahe an Foltermethoden waren, weil man ihnen buchstäblich den bösen Geist austreiben wollte. Ja. Und Gudden hat gesagt, nein, das machen wir nicht.
Mit der Industrialisierung und der damit einhergehenden Auflösung der großen Familienverbände stellte sich die Frage, wohin mit psychisch auffälligen Menschen? Die Möglichkeit, diese mehr oder minder auf dem bäuerlichen Familienhof einzugliedern, zu beschäftigen, zu verstecken, zu betreuen oder mitarbeiten zu lassen, fiel weg.
Plötzlich war niemand mehr da, der sich um die Leute hätte kümmern können. Und König Ludwig I. war ja damals schon, der war sehr technikaffin. Stichwort erste Eisenbahn in Bayern und so weiter. Und der hat letztendlich per königlichen Dekret dafür gesorgt und hat gesagt, die Bezirke, haben damals Kreise geheißen, die sind für die psychiatrische Versorgung der Menschen zuständig. Die psychiatrische Versorgung hat man ja praktisch irgendwie machen müssen. Die Folge war, sie haben die Liegenschaften, die sie zur Verfügung gehabt haben, haben sie verwendet, letztendlich um diese psychiatrischen Kliniken einzurichten. Und da gibt es ein paar schöne Beispiele, die wir heute alle wissen. Wie zum Beispiel Erlangen ist ja zu der Zeit völlig neu gebaut worden. Dann hat man praktisch eine Psychiatrie mit reingebaut. Die anderen Bezirke haben das verwendet, was sie gerade gehabt haben. Zum Beispiel, wenn Sie da schauen, Irsee war ein Kloster, säkularisiert, hat am Staat gehört. Haben die verwendet, haben gesagt, machen wir Psychiatrie rein. Werneck, eine wunderbare eine Schlossanlage in Schweinfurt oder bei Schweinfurt, wurde für den Bezirk Unterfranken die Psychiatrie. Und in Oberbayern hatten die nichts und haben im Prinzip neu bauen müssen. Und haben im Münchner Stadtteil Au, zwischen Au und Heidhausen, eine Kreisirrenanstalt gebaut. 1859. Und das war, wenn man so will, ein riesengroßer Kasten, Tür auf, alle rein, Tür zu. Das war Psychiatrie zur damaligen Zeit.
Dass dies nicht der Stein der Weisen sein könne, fiel einigen Mitgliedern der Magistrate, Bürgermeister und aufgeschlossenen Menschen auf. Zumal diese Menschenansammlungen auch als Infektionsherde für zum Beispiel die Cholera ausgemacht wurden. So musste sich an der Einrichtung der Nervenkrankenhäuser als Verwahranstalten etwas ändern.
Weil die damals gerade in diesen Vorstädten letztendlich keine saubere Trinkwasserversorgung gehabt haben. Und darum war natürlich das Problem weitgehend und notdringlicher, dass man gesagt hat, wir müssen da raus. Wir machen eine neue Psychiatrie, ähnlich wie es in Deutschland schon einige gibt, beispielhaft als Scherbitz bei Leipzig. Das war die erste Pavillonpsychiatrie im deutschsprachigen Raum. Das heißt, jetzt kein großer Kasten mehr, Tür auf, alle rein, Tür zu, sondern jetzt haben wir im Prinzip eine neue Psychiatrie. Wir bauen für die psychisch kranken Menschen ein Dorf, in dem sie sich wohlfühlen sollen. Und dann sind sie auf die Suche gegangen, haben gesagt, wo kommt man so eine Idee bei uns in Oberbayern realisieren? Und dann haben sie in der Nähe von Wasserburg am Inn einen Bauernhof entdeckt, der zum Verkauf gestanden ist. Und dieser Bauernhof stand ungefähr da oben, Sie kennen ihn in Gauss ein bisschen aus, oberhalb des Neubaus jetzt. Da, wo heute das Hochhaus steht und das blaue Schwesternwohnheim. Wenn wir jetzt schon mal spazieren gegangen sind, haben Sie es vielleicht schon mal gesehen. Und ungefähr hier würde das Hochhaus stehen. Und das ist dieser Schwesternheimkomplex. Da ist dieses Gebäude gestanden, ein großes landwirtschaftliches Anwesen, das man erwerben konnte.
Noch bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts konnten die Patienten in der Arbeitstherapie sich ein kleines Taschengeld verdienen, sei es in der Großküche, der Wäscherei oder zum Beispiel bei der Gartenarbeit. Das war die sogenannte Simonsche Arbeitstherapie. Darüber hinaus war die Lage von Gabersee ideal, gut mit der beginnenden Automobilität zu erreichen, aber auch mit der Eisenbahn vom nahegelegenen Bahnhof Reitmehring und später mit der Stichstrecke der Altstadtbahn. Wolfgang Schmid hat zahlreiche Fotodokumente, Lagepläne und Katasterauszüge gesichtet, gesichert und in einer Präsentation aufgearbeitet. Gabersee nahm langsam Gestalt an.
Im zweiten Bauabschnitt hat man dann die Kirche gebaut, für das Seelenheil der Menschen, ganz wichtig zur damaligen Zeit, und auf der anderen Seite vis-à-vis den Festsaal. Und damit war dieses Dorfzentrum, wie man so will, so, ja, ist in Betrieb gegangen und ist architektonisch so konzipiert worden. Dieser Festsaal war von Anfang an sehr wichtig, weil man den Menschen, diesen psychiatrisch kranken Menschen, damals einen, wie man so will, normalen Lebenszyklus angedeihen lassen wollte. Man muss immer vergegenwärtigen, zur damaligen Zeit hat es keinen Urlaub gegeben. Das heißt, der Urlaub, die freien Tage, waren eigentlich diese Bauernfeiertag, die es bei uns gegeben hat. Josefi, 19. März, großer Feiertag, verbunden mit Festivität, mit Tanzveranstaltungen und so weiter. Katrainstanz zum Beispiel, weil zu meiner Zeit, wo wir in jungen Gabersee angefangen haben mit unseren Langzeitpatienten, für die war das ein Highlight. Katrain-Tanz und dann wieder beginnt die Stadezeit und dann kommt mit Stefani-Tanz geht die Tanzveranstaltung wieder los. Denken Sie an Kirchweih. Festivitäten über mehrere Tage, das waren im Prinzip die Urlaubstage der damaligen arbeitenden Bevölkerung. Und das wollte man den Leuten auch angedeihen lassen. Drum ganz wichtig, Festsaal, eines der ersten Gebäude, auch das dahingehend in Betrieb gegangen ist. Aber das interessanteste Gebäude auf diesem Haus, auf diesem Bild, ist das da hinten. Das da ist heute Haus 13, kennen Sie vielleicht auch. Da ist das Fahrsicherheitstraining drin oder diese Testung. Psychologen haben da in erster Linie, war ursprünglich ein Gebäude Koch- und Waschküche. Also praktisch, heute darf man sagen, ein Facility Center, ja, wo man die Leute versorgt hat. Aber das da hinten ist das interessanteste Gebäude, 1883 schon fertig und in Betrieb gegangen, da ist ein Leichenhaus drin. Und in diesem Leichenhaus ist ein Sektionsraum drin. Und das belegt, dass Gudden in Personam von Melchior Josef Bandorf von Anfang an, sage ich mal, pathologisch-medizinisch Forschungssektionen gemacht hat, weil man im Prinzip die psychiatrischen Krankheiten erforschen wollte.
Für die damaligen Patienten war Gabersee wohl ein Segen. Der Dorfcharakter, die Bauernfeiertage, die Arbeitsmöglichkeiten, alles unter der Prämisse, dass diese Menschen wohl nie mehr, und deswegen wohl auch der Sektionssaal, dass diese Menschen nie mehr nach Hause kehren würden. Natürlich diente die Sektion der Forschung. Auch Psychiater wollten erklären können und brauchten dazu Ergebnisse. Man mag aus heutiger Sicht vielleicht seltsam berührt sein, wenn man von der Sektion hört, aber letztlich, wie anders hätte man damals zum Ende des 19. Jahrhunderts zu Erkenntnissen kommen können? Bildgebende Verfahren gab es ja nicht. Die Psychiatrie hat erst im 20. Jahrhundert andere Zugänge schaffen können. Jedenfalls darf man konstatieren, Gabersee war und ist wohl ein Muster an ganzheitlicher Anstalt. Heute sieht das freilich ein wenig anders aus. Der medizinische Aspekt überwiegt bei Weitem.
Man hat eigentlich nichts anderes machen können, als wir letztendlich den Leuten einen vernünftigen Lebensinhalt zu bieten. Und vernünftiger Lebensinhalt heißt auch gleichzeitig, dass ich weiß, warum ich in der Früh überhaupt aufstehen soll. Ja, was mache ich heute? Was steht an? Bei ganz vielen psychischen Erkrankungen ist halt das so, dass die so dahinsandeln. Oder halt, die sage ich jetzt mal, kein Antrieb mehr da ist, dass die Leute in der Früh nicht aus dem Bett rauskommen. Die ganze Tagesstruktur geht verloren. Ist halt nach wie vor noch ein ganz wichtiger therapeutischer Ansatz, dass man diese Tagesstruktur den Leuten wieder gibt oder versucht zu vermitteln.
Ein dunkler Fleck in der Geschichte des heutigen In-Salzach-Klinikums ist die Zeit des Dritten Reiches. Auch die spart Wolfgang Schmid nicht aus und hat das Dunkelfeld sehr gut ausgeleuchtet. Ab 1933 wurde es dunkler und für Personal wie Patienten ungemütlicher. Wie es dazu kam, dass Gabersee faktisch aufgelöst wurde, hat der HKM-Podcast in einem Interview mit Nikolaus Braun vom Bezirk Oberbayern gegründet. Den Link dazu finden Sie in den Sendungsnotizen.
Diese beiden Herren, Bindig und Hoche, waren ein Psychiater und ein Jurist. Und die haben einen Aufsatz verfasst, die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, ihr Maß und ihre Form, war praktisch ein Aufsatz von 1920. Zu der Zeit waren die Nazis in einer Splittergruppe in Münchner Bierkeller. Hat kein Mensch gehört, aber trotzdem waren diese Gedanken schon da. Und jetzt erkläre ich Ihnen warum. Ich weiß nicht, haben Sie das verfolgt vor kurzem? Waren diese Oscar-Verleihungen im Frühjahr, und da ist ja praktisch eine deutsche Filmproduktion, im Westen nichts Neues, hat da 4 Oscars gewonnen. Was machen die in diesem Film? Sie zeigen praktisch den Schrecken dieser Grabenkriege in Frankreich zu dieser Zeit. Und es ist bekannt, dass ganz viele Soldaten in der damaligen Zeit diese Schreckenserlebnisse psychisch nicht verarbeiten konnten. Und heute entsprechend, heute bezeichnen wir das als posttraumatische Belastungsstörung. Die hat es damals auch schon gegeben, nur sie hat er nicht so genannt. Die sind ganz despektierlich als Kriegszitterer bezeichnet worden.
Wie?
Kriegszitterer. Und die haben halt im Prinzip diese Erlebnisse nicht verarbeiten können. Und die Folge war, man musste die irgendwo unterbringen. Jetzt war aber das Problem, dass die Anstalten, wo man sie hätte unterbringen können, waren alle überfüllt. Ja? Weil ja zur damaligen Zeit, das habe ich auch versucht zu erklären, dass die Menschen ja hier untergebracht waren, gewohnt haben, ihren Lebensinhalt gefunden haben. Das heißt, die Verweildauern waren relativ lang und die haben im Prinzip ganz wenig Fluktuation gehabt. Ja? Also die Anstalten waren nach wie vor voll. Und jetzt kommt dieses neue Klientel, dieser Kriegszitterer, die man unterbringen musste. Problematisch, das waren ja Helden des Vaterlandes unter Umständen. Sogar ordenbehangen und so weiter. Die musste man adäquat und wie machen wir das? Und jetzt kommen solche Gedanken auf. 1920. Lebensunwertes Leben. Der nächste Schritt, oder der erste Schritt der Nazis war dann letztendlich die ganzen Diagnosen dieser Menschen, die in den Anstalten und in den Behinderteneinrichtungen waren, letztendlich zu erfassen und sagen, wer an so einer Krankheit leidet, den kann man, das ist eine Erbkrankheit, und wer eine Erbkrankheit hat, den kann man zwangssterilisieren.
Ich kann hier nur empfehlen, sich den Vortrag von Wolfgang Schmid anzuhören. Er schildert sehr detailreich die Wandlung Gabersees von einer Heil- und Pflegeanstalt zur sozusagen Zulieferanstalt für das Tötungsprogramm der Nationalsozialisten. Aber was seinen Vortrag noch hörenswerter macht, er schlägt auch eben den Bogen in die heutigen Ansätze der Psychiatrie. In einem Rundgang durch die Dauerausstellung wird dann auch noch erklärt, wie ein Schlafsaal damals ausschaute. Bilder dazu finden Sie ja unten in der Galerie. Und wie sich das Leben darstellte. Daneben gibt es sogenannte Essenswagerl aus der Zeit, da die Verpflegung noch stationsweise ausgeliefert wurde. Und es gibt auch interessante Gegenstände aus Therapieformen und Dinge, die in der Forensik, also der Gerichtspsychiatrie, sichergestellt wurden.